Herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Hendrik Stoltenberg, ich bin Fotograf, arbeite im Online-Marketing und spreche gerne mit Menschen. Neben diesem Interview-Podcast betreibe ich noch den Dating-Podcast Salz im Herz. Es freut mich sehr, wenn ihr da mal reinhört. Vorab zu dieser Folge ein wirklich wichtiger Hinweis. Ich spreche in dieser Folge mit Anja und wir sprechen sehr viel über das Thema Tod, über Traumata, über Verlust, über Krankheit und über sehr viele schwere Themen. Wenn dich das triggert, dann hör dir diese Folge besser nicht an. Oder zumindest nicht alleine. In den Shownotes verlinke ich euch die Nummer von der Krisenintervention Salzburg. Da kann man 24 Stunden anrufen. Scheut euch nicht, solche Angebote in Anspruch zu nehmen. In dieser Folge Nummer 15 spreche ich mit Anja Jung, die das Badhaus in Leogang leitet. Es ist ein privates Hilfsprojekt für Menschen in Krisensituationen. Ein sehr großer Teil ihrer Arbeit ist die Sterbebegleitung. Es ist ein wunderbarer Ort. Man kann die Wärme, die dort herrscht, förmlich spüren. Mir ging es zumindest so. Wir sprechen über wirklich, wirklich allerlei Themen. Über Gesundheit, über den Nutzen von Zeit und wie wichtig es gerade am Ende des Lebens ist, sich angemessen zu verabschieden. Mir ist hängen geblieben der Satz von Anja: Ich möchte meine Lebenszeit so sinnvoll und liebevoll wie möglich erleben. Das hat mich wirklich sehr begeistert, weil es ein sehr schönes Motto ist, auch wenn vielleicht ein Motto ein bisschen komisches Wort zu dem Kontext ist. Natürlich ist die Folge etwas schwerer geworden. Wir sprechen einfach über den Tod und in unserer Gesellschaft ist es ein Tabuthema. Und auch darüber sprechen wir und versuchen es ein bisschen zu beleuchten, warum das so ist. Mich selbst hat das gesamte Thema wirklich sehr berührt. Und manchmal bleibt mir ein bisschen die Stimme weg oder ich habe Tränen in den Augen. Also wundert euch nicht, die Folge hat einfach eine besondere Emotionalität. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und genießt das Gespräch zwischen Anja Jung und mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Salz im Ohr. Ich sitze an einem, mir fehlen die Worte jetzt schon, bezaubernden Ort. Es ist sehr, sehr schön hier. In einem offenen Dachstuhl mit offenen Backsteinmauern, habe ich gleich beim Reinkommen gesagt. Oh, wie toll ist das hier. Ich sitze im Badhaus in Leogang und mir gegenüber sitzt Anja Jung. Hallo Anja.
Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch alle ganz herzlich im Badhaus in Leogang.
Für alle, die nicht wissen, wo ich jetzt hier sitze und wer mir gegenüber sitzt. Wir fangen damit an. Wer bist du?
Ja, ich bin Anja und komme ursprünglich aus Norddeutschland, lebe seit etwa 27 Jahren im wunderschönen Pinzgau und ich darf im Grunde seit vielen Jahren, seit etwa 37, 38 Jahren Menschen begleiten zu allen unterschiedlichen Lebensthemen, fühle mich ein Stück weit als Lebensbegleiterin, auch als Sterbebegleiterin darf ich tätig sein und ja, seit etwa 10,5 Jahren lebe ich im wunderschönen Badhaus in Leogang. Das Badhaus ist im Grunde ein ganzheitlich ausgerichteter, gemeinnütziger Ort für alle Themen des Menschseins.
Für alle Themen des Menschseins, okay. Das bedeutet alles, positiv wie negativ.
Also für mich gibt es zu den menschlichen Themen überhaupt nicht positiv oder negativ. Ja. Ich denke mal, grundsätzlich macht unser Menschsein ja aus, was emotional stattfindet. Also unsere Gefühle sind ja im Grunde das zentral Wesentliche für unser Leben. Und da gibt es für mich nicht positive oder negative Gefühle, sondern ich sage gesunde oder ungesunde Gefühle. Mhm. Weil für mich eben aus ganzheitlicher Sicht all die Gefühle, die gut tun, die wir mögen, die uns Kraft geben, die uns stärken, wo wir uns leichter tun, die anzunehmen, das sind die gesunden Gefühle. Mhm. Und auf der anderen Seite eben die ungesunden, ungesunde Gefühle sind Schock, Schmerz, Angst, Wut, Trauer, Hass, Neid. Und ja, aus ganzheitlicher Sicht ist es eben so, dass alle ungesunden Gefühle im Grunde immer mit Angst oder mit Überforderung zu tun haben. Und darum nenne ich sie eben ungesund. Auch damit, damit wir lernen, uns nicht zu bewerten oder zu verurteilen für solche Gefühle, die wir haben, die wir vielleicht einfach nur noch nicht verstehen.
Okay. Jetzt hast du gesagt, das Barthaus ist ein Ort für Menschen.
Absolut.
Das heißt, man kann hierher hinkommen, egal wann, oder kommen hier Menschen, wenn es ihnen eher nicht so gut geht?
Genau, also in erster Linie war mein Wunsch, dass es einen Ort gibt für Menschen, der barrierefrei ist, also wo es keine Bedingungen gibt, ob man Hilfe, Unterstützung in Anspruch nehmen kann oder nicht, sondern es ist ein offenes Haus, wo alle Menschen, die aus welchem Grund auch immer verzweifelt sind, Angst haben, leiden, krank sind. Das Barthaus steht den Menschen offen und jeder ist herzlich willkommen. Unser Wunsch ist es, unvoreingenommen auf jeden Menschen zuzugehen und zu schauen, ob wir in irgendeiner Form unterstützen können. Und da gibt's keine Einschränkungen. Und zu dieser barrierefreien Ausrichtung, die Teil unserer Philosophie ist, gehört eben nicht nur, dass die Räumlichkeiten auch für Rollstuhlfahrer leicht zugänglich sind, sondern Barrierefreiheit bedeutet für mich vor allem auch eben diese Unvoreingenommenheit, dass es die Blockade im Kopf oder im Herzen eben nicht gibt und auch die finanzielle Barriere, dass es die nicht gibt hier im Barthaus. Das bedeutet, dass es unabhängig von den finanziellen Mitteln ist, wenn jemand Hilfe oder Unterstützung möchte oder an einer Veranstaltung teilnehmen möchte oder hier konsumieren möchte in unserer Einkehr, dass es einfach bedingungslos ist und die Spenden, die die Menschen geben, können eben auf freiwilliger, eigenverantwortlicher Basis stattfinden.
Okay, jetzt habe ich auf der Website gelesen den Satz, das private Hilfsprojekt ist ein Zufluchtsort für Menschen in Krisensituationen. Ist das so eine gute Zusammenfassung?
Ja, das finde ich ist eine ganz gute Zusammenfassung. Also bis jetzt ist es eben so, dass wir ein kleines privates Sozialprojekt sind. Wir haben bis jetzt keinerlei Unterstützung oder Förderung von öffentlicher Hand in Anspruch genommen. Und für Menschen in Krisensituationen, ja, auf jeden Fall, das trifft es eigentlich auf den Punkt, genau.
Du hast vorher gesagt, das Barthaus gibt es jetzt seit 10 Jahren. Warum gibt es diesen Ort? Also wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, du brauchst so einen Ort?
Oh, da fängt mein Herz ganz stark an zu klopfen. Also ich bin 56 Jahre alt und glaube, darf sagen, dass ich einen ziemlich turbulenten Weg mir gewählt habe in meinem Leben und ganz früh auch schon Extremerfahrungen erlebt habe. Ich erlebe es so, dass wenn Menschen Extremerfahrungen erleben durch Krankheit oder Schicksalsschläge, andere Art bedingt, dass dann dass sich die Prioritäten im Leben verschieben, dass nichts mehr selbstverständlich ist, dass man einfach viel näher an der Dankbarkeit ist. Ja, dass jeder Tag, den ich gesund erleben kann, ist für mich ein großes Geschenk. Meine Lebenszeit ist mein kostbarster Schatz. Und durch die Extremerfahrungen in meiner Jugend habe ich einfach ganz früh dieses Lebensgefühl entwickelt, dass ich meine Lebenszeit so sinnvoll und so liebevoll wie möglich investieren möchte, ja. Ich kenne zum Beispiel überhaupt gar keine Langeweile, also weil ich das Leben einfach so wundervoll erlebe und so spannend und auch kleine Dinge einfach wirklich genießen und lieben kann. Und aus dieser Dankbarkeit heraus dafür, dass ich gesund bin, dass ich gesunde Kinder habe, dass ich dankbar bin für meinen Weg und für meine jetzige Situation und für die Menschen, die zu meinem Leben gehören. Aus dieser Dankbarkeit heraus hat sich, und natürlich auch aus meiner Tätigkeit mit Menschen heraus, hat sich der ganz, ganz tiefe Wunsch entwickelt, einen Ort zu gestalten, einfach nur Ort für gesunde Menschlichkeit ist, wo es nicht um irgendwelche Gelder oder Bildung geht, um irgendwelche Bedingungen im Leben, sondern wo es einfach nur ums Menschsein geht. Und im Grunde ist mein Wunsch schon immer gewesen und auch immer stärker geworden, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass weniger gelitten wird. Weil ich einfach ganz schlecht darin war, das auszuhalten, wenn mir Menschen, vor allem Kinder, begegnet sind, die leiden. Und mein großer Wunsch war schon immer im Grunde, das Leiden zu verringern. Darum war es auch früher so, dass ich viele Pflegekinder in meinem Alltag begleitet habe. Und darum bin ich, glaube ich, auch diese Lebensbegleiterin geworden, die ich jetzt bin, einfach aus meinem persönlichen Wunsch heraus, das Leiden zu verringern. Das hat jetzt nichts mit diesem schrecklichen Wort Helfersyndrom zu tun oder so, was so viele Menschen benutzen und was ich eigentlich ganz, ganz schlimm finde. Für mich geht es nicht darum, ein Gutmensch zu sein, um dieses neumoderne Wort zu verwenden, ja, ein Gutmensch zu sein und anderen zu helfen, um mich selber irgendwie wert zu fühlen oder aufzuwerten, in keinster Weise, sondern mein ganz großes Interesse sind zum einen die Menschen, die Lebensgeschichten. Ich finde nichts spannender als das Menschsein an sich und die Lebenswege, die so geschrieben werden. Und vor allen Dingen habe ich schon immer den Wunsch gehabt, das Menschsein an sich zu verstehen. Also was macht uns krank, was macht uns gesund, was macht uns glücklich? Wie kann ich mein Leben eigenverantwortlich gestalten? Die Zusammenhänge selber zu verstehen, mir deren bewusst zu werden und Menschen das auch anzubieten, Schritt für Schritt ganz einfach und bodenständig in ihre Gesundheit, in ihr Glücklichsein zu gehen, das ist mir mein Anliegen und dafür habe ich mir einfach diesen Ort gewünscht, wo die Menschen einfach sein können, wo sie umarmt werden, getröstet werden, wo sie erstmal ausschlafen können, wenn sie in einer Krise stecken, wo es erstmal Kaffee, Tee, Kekse, Schokolade und eine Kuscheldecke und ein Bett zum Ausruhen gibt und so weiter, unabhängig davon, ob jemand eine E-Card hat oder Geld hat, sondern wo es einfach nur um Sein geht, so ganz, ganz groß gesagt. Und
dieses Haus aber, also jetzt könnt ihr die Zuhörenden das nicht sehen, leider. Also ich versuche es ganz kurz zu beschreiben. Man fährt von Leogang den Berg ein bisschen hoch, sogar nicht nur ein bisschen, recht steil. Und fährt dann auf das Badhaus zu, was sehr schön eingebettet liegt im Berghang eigentlich. Ne? Und jetzt sitzen wir im obersten Stock, der ausgebaut ist unterm Dachstuhl mit sehr viel Gebälk, offenem Backstein, sehr warm, hin und wieder Schiffsattribute. Wir sitzen, glaube ich, auf einem alten Kanu oder sowas, umgebaut zu einer sehr gemütlichen Bank. Und es ist sehr, man merkt gleich, dass es warm ist. Auch als im Keller, wo ich reingekommen bin, war es nicht warm von der Temperatur her, aber es fühlt sich warm an hier. Und wie bist du auf dieses Haus gekommen? Das stand einfach leer und war eine Nummer dran zu vermieten und hast angerufen?
Also meine engsten Freunde wissen oder wussten auch, bevor ich im Badhaus gelebt habe, um meinen Wunsch, dass es eben so einen Ort geben wird. Und ein ganz lieber Freund von mir hat eben dieses Badhaus entdeckt. Das stand zum Verkauf. Und parallel dazu hat eine liebe Freundin mich auch auf das Badhaus angesprochen und hat gesagt, Anja, das ist doch genau das, was du eigentlich brauchen würdest. Und ich habe gedacht, ja, wie soll das gehen? Alleinerziehende Mutti auf dem Fahrrad. Ich habe in einer kleinen Mietwohnung gewohnt mit meinen Mädels. Ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Und wie soll das gehen, dass ich dieses Haus beleben darf? Und ja, dieser Freund hat aber nicht locker gelassen und hat das dann im Grunde auf den Weg gebracht, dass wir uns das angeschaut haben. Und in 0, nichts habe ich völlig größenwahnsinnigerweise eben diesen Mietvertrag unterschrieben für dieses Riesenobjekt und war einfach mutig. Und ja, habe mich einfach sofort in dieses Haus verliebt und habe hier einfach auch so viel schon gesehen in diesem Haus. Ja, für mich ist es wirklich ein Kraftort und das war es auch in der Vergangenheit. Das Badhaus ist ja über 500 Jahre alt schon. Es war einfach auch ganz oft schon in seiner Funktion ein Kraftort. Und dazu fällt mir jetzt etwas ein. Ich weiß nicht, ob das hierher gehört, aber ich habe im vergangenen Jahr eine E-Mail bekommen von einer lieben Holländerin, die so etwa 85 Jahre alt ist. Und die hat mir geschrieben, dass sie nur noch einen Wunsch hat in ihrem Leben, nämlich einmal noch das Badhaus zu sehen. Sie verbindet die schönsten Erinnerungen ihres Lebens mit den Sommern ihrer Kindheit, die sie im Badhaus in Leogang verbringen durfte. Und damals hat das Badhaus noch Baron Theobald von Seifertitz gehört. Und sie hat, die Evelyn Nichols hat in ihrer E-Mail dann geschrieben, dass der Baron Baldo immer gesagt hat, die Türen des Badhauses stehen allen Kindern dieser Welt offen, vor allem den Kindern der ehemaligen Feinde und den Kindern, die leiden. Und das bedeutet mir ganz viel, auch wenn es vielleicht gar keine Feinde gibt, aber dass das ursprünglich schon der Wunsch von Baron Baldo war, dass die Türen des Badhauses allen Kindern dieser Welt offen stehen, die leiden. Das ist das, was ich hier im Grunde verwirklichen möchte. Und ich habe auch das Gefühl, dass es eine Kraft ist, die hier wirkt und die auch Unterstützung findet.
Okay. Und hat die Frau es schon hergeschafft?
Ja, sie war dann eigentlich nur, ich glaube, 4 Wochen später war sie hier. Sie wusste überhaupt gar nicht, was wir hier tun. Und diese wunderbare, schrullige, modern geschminkte und gekleidete Holländerin, die wirklich direkt in mein Herz gestürmt ist, ist durchs Haus getobt und hat geweint und erzählt und gejuchzt und ist gehüpft und war total begeistert davon zu hören, was wir hier leben.
Wahnsinn. Okay, das ist eine coole Geschichte. Nicht nur Geschichte, sondern das klingt jetzt so. Okay, krass. Wenn wir da so ein bisschen nochmal zu dir kommen, wie ist dein Weg gewesen bis zum heute, wenn wir das jetzt nicht in 28 Stunden diskutieren wollen, weil es natürlich wahnsinnig viel gibt, was du erlebt hast. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass du mal Geburtshelferin gewesen bist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich hoffe das. Es gibt ja keinen Wikipedia-Artikel über dich.
Nein, sowas.
Wo man jetzt deine großen Lebensstationen und oder auch Krisen oder schweren Momente nachlesen könnte. Aber das habe ich glaube, auf deiner Website gelesen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Und dann gab es noch irgendwie einige Krisen, die dich zu dem gemacht haben, zu der Person, die du heute bist.
Also um es vielleicht in 2 Minuten oder in einer Minute zusammenzufassen. Ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt. Unsere Eltern haben einen Spielwarenladen mit einer Buchhandlung gehabt und mit einem Süßigkeitenregal und Eistruhen, also Paradies für Kinder. Und ich habe mit 6 Jahren begonnen, Ballett zu trainieren, relativ krass. Also ich habe jeden Tag dann relativ schnell 4 bis 6 Stunden mindestens trainiert bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und mein großer Wunsch war es dann, diese Ballettschule zu übernehmen. Das war auch der Plan. Und ich habe dann kurz nach meinem 18. Geburtstag die Diagnose bekommen, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe, was sich letzten Endes als das größte Geschenk in meinem Leben herausgestellt hat, weil sonst wäre ich wirklich eine spießige Ballettmeisterin geworden, die kleine Kinder tyrannisiert hätte und gedrillt hätte. Und ja, und diese Erkrankung hat es dann notwendig gemacht, dass ich eben auch die Zusammenhänge verstehe zwischen dem, was macht den Menschen gesund, was macht ihn krank, was tue ich mit mir eigentlich, wie gehe ich mit mir selber um. Also der ganzheitsmedizinische Ansatz ist mir damals begegnet und das ist im Grunde auch meine Basis für mein Leben geworden und das schätze ich einfach zutiefst. Und der alternative Berufswunsch war dann eben Hebamme zu werden, weil eben ja, das Wundermensch mich schon immer fasziniert hat, Kinder mich fasziniert haben und das Thema Schwangerschaft und Geburt für mich wirklich eines der größten Wunder ist. Die klassische Geburtshilfe, die hat mich dann ziemlich ernüchtert. die habe ich als sehr unmenschlich erlebt. Ich habe dann die Hebammenausbildung, die klassische, abgebrochen, bin das erste Mal Mutter geworden und habe parallel dazu die Ausbildung zur ganzheitlichen Geburtsvorbereiterin gemacht. Und diese ganzheitliche Geburtsvorbereitung und oder Begleitung von Schwangeren, von Paaren durch die Schwangerschaft bis hin zur Geburt, auch im Nachhinein nach der Geburt, Rückbildung, Babymassage, Stillberatung, Paarberatung, das Thema Sexualität gehört dazu. Das ist total mein Element gewesen. Aufgrund meiner persönlichen Thematik war es dann so, dass ich zu einer Zeit, als ich gerade dabei war, so ein kleines Familienzentrum aufzubauen in Norddeutschland, dass ich das zweite Mal eine Tochter verloren habe, aufgrund meiner Erkrankung eben. Meine mittlere Tochter ist ganz schwer krank geboren, mit einem Kilotumor und ist dann nach einer ganz langwierigen OP verstorben. Und das war der Moment, wo ich einfach wirklich das erste Mal im absoluten Knockout war. Und weil ich eben schon, bevor meine ältere Tochter geboren ist, bereits eine Tochter in der Schwangerschaft verloren habe. Ich konnte keine Schwangere mehr sehen. Ich bin sofort innerlich zusammengebrochen, konnte mir nicht vorstellen, nochmal mit Schwangeren zu arbeiten. Das war wirklich ganz, ganz schwierig, die Zeit. Und habe dann im Grunde erstmal eine Zeit lang nicht mit Schwangeren gearbeitet und mich den anderen Lebensthemen gewidmet, habe Pflegekinder begleitet, bin eben auch von Norddeutschland weggegangen und habe mich dann immer mehr auf diese ganzheitliche Thematik zu gesundheitlichen Themen ausgerichtet oder konzentriert. Dazu möchte ich aber sagen, das ganze Thema ist dann für mich völlig ausgeheilt im Grunde, spätestens in dem Moment, als das Leben dafür gesorgt hat, dass ich doch nochmal schwanger werde und meine jüngere Tochter auf den Weg geboren habe. Das war wirklich ein großes Geschenk, was ich auch in den vergangenen 40 Jahren immer wieder erlebt habe, dass wenn Frauen auf eine tragische Art und Weise Kinder verlieren, dass das Leben dann irgendwann dafür sorgt, dass sie die Erfahrung gesund erleben, also dass sie nochmal ein gesundes Kind bekommen. Das erlebe ich wirklich als immer wieder heilsam und faszinierend, und so war es bei mir auch. Und mit dem Moment ist dieses Thema einfach in mir auch ausgeheilt gewesen. Und es ist seitdem, also seit 23 Jahren, wieder so, dass ich ganz, ganz viel mit Paaren arbeite, zum Beispiel, die unerfüllten Kinderwunsch haben, die schon 10, 12 Jahre versuchen, schwanger zu werden. Die kommen zu mir und wir schauen, wie ist es möglich, dass sie Eltern werden. Mit Schwangeren, mit Neugeborenen arbeite ich ganz, ganz viel. Also das Thema ist Gott sei Dank wieder ganz viel in meinem Leben jetzt.
Okay.
Genau, und weil ich eben über die Erkrankung gelernt habe, dass ich nur gesund bin, wenn ich genau das tue, was mich glücklich macht. Darum habe ich irgendwann, als ich das erste Mal in meinem Leben in Österreich war, im wunderschönen Krimmel und einen Wasserfall gesehen habe, habe ich entschieden, ich ziehe nach Österreich, weil da fühle ich mich daheim. Ich habe mich in Norddeutschland nie daheim gefühlt. Und darum bin ich seitdem eben seit etwa 27 Jahren im Pinzgau. Das ist mein Lebensweg so in Kürze.
Okay, einmal im Schnelldurchlauf.
Genau.
Okay. Es ist ja auch dann lustig, dass sich jetzt zwei Norddeutsche am Fuß des Berges zusammensetzen.
Eigentlich hättest du Moin Moin sagen müssen, als du gekommen bist, genau. Du als Hamburger.
Absolut, ja. Ist auch spannend, wie die Wege sich so kreuzen. Jetzt ist immer wieder bisher aufgetaucht der Begriff des Todes so ein bisschen. Du hast jetzt darüber gesprochen, dass du sehr leidvolle Erfahrungen machen musstest. Und du begleitest hier sehr viele Menschen, die ja wahrscheinlich irgendwie am Ende ihres Weges stehen. Habe ich zumindest jetzt bisher so raushören können. Tod und Abschied ist ja was in unserer Gesellschaft eher ein Tabuthema ist. Sehr angstbehaftet, sehr negativ besetzt. Und in anderen Gesellschaften ja ganz anders damit umgegangen wird. Wie kommt es, dass du dich diesem ja landläufig negativen Gefühl aussetzt, immer wieder? Wo ist da die, wie soll ich, ich will jetzt das Wort Begeisterung nicht benutzen, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber also wieso macht man das?
Vielleicht ist es das, was du Begeisterung genannt hast, vielleicht ist es Berufung,
Ja.
Also so erlebe ich es. Ganz zu Beginn ist es vielleicht auch ein Stück weit Therapie gewesen. Es war ja so, dass ich eben mit 18 in der Situation war, dass nicht klar war, ob ich noch länger am Leben bin.
Mhm.
Und ich habe bereits damals dann mit 18 in meiner Zeit an der Uniklinik begonnen, Menschen beim Sterben zu begleiten.
Mhm.
Und ja, ich habe schon von Anfang an gemerkt, dass es auf mich eine gewisse Faszination ausübt. Die Menschen eigentlich in ihrer Essenz zu erleben. Das war auch auf der Onkologie schon so, also auf der Station, wo Menschen mit Tumorerkrankungen betreut werden im Klinikum. Die Menschen, denen plötzlich bewusst wird, dass es nicht selbstverständlich ist, am Leben zu sein, ja, dass da plötzlich einfach die Grenze sein könnte, die werden zurückgeworfen auf sich selber. Die sind nicht mehr so stark im Außen. Da ist nicht mehr wichtig, dass die Kleidung schick ist, dass das Auto teuer ist, was die anderen über mich denken, Karriere zu machen oder zu lästern über die Menschen, die ich mit denen ich nicht einverstanden bin oder so. Also diese ganzen äußeren Lebensthemen oder ob ich zu viel Speck auf der Hüfte habe oder so, das fällt alles weg. Das ist völlig egal.
Ja.
Sondern wir werden auf uns selber zurückgeworfen und es findet plötzlich menschliche Essenz statt. Ja? Ich habe das ganz oft eben schon damals erlebt, dass plötzlich Familienangehörige sich das erste Mal gesagt haben, ich habe dich lieb, ich habe Angst um dich, ich vermisse dich, dass Zärtlichkeit, Kuscheln, Nähe plötzlich das zentral Wesentliche waren und alles andere außen vor war. Das ist eigentlich das Gesunde, finde ich. Ja? Also das ist eine gesunde Lebenshaltung, dass
ja.
Die Liebe und das Miteinander und das Füreinander, dass das, die menschliche Essenz ist. Und das habe ich damals erlebt und das hat mich wirklich begeistert. Ja?
Mhm.
Da gab es kein oberflächliches Blabla mehr.
Mhm.
Das gab es einfach nicht. Und darin habe ich mich wohlgefühlt, darin habe ich mich zu Hause gefühlt. Danach habe ich mich gesehnt nach was Sinnvollem, nach was Wesentlichem. Und ich glaube, dass dieses Sehnen nach Sinn und Wesentlichem, nach ehrlichen Gefühlen, nach authentisch sein, nach Ehrlichkeit, dass das im Grunde uns allen innewohnt.
Mhm.
Und darum ist auch mein Wunsch, dieser Lebenshaltung oder diesen Lebensthemen immer mehr Raum zu geben, immer mehr gewachsen.
Mhm.
Und das ist auch das, was mich so glücklich macht. Ja. Und in dieser Atmosphäre, ich meine, im Grunde ist es ja so, dass vom ersten Moment an, wenn wir leben, klar ist, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Ja.
Ziemlich.
Von Geburt an gehen wir aufs Sterben zu.
Es ist nicht so sicher wie das.
Ganz genau, ja. Und das ist nur, wir vergessen das, ja, und
ja.
Wir verdrängen es natürlich auch, ja.
Mhm.
Und für mich ist es so, dass ich ganz früh schon ganz klar erkannt habe, also das stimmt für mich, dass die Menschen gar nicht Angst vorm Sterben haben, sondern die Menschen haben Angst davor, nicht gelebt zu haben, ihr Leben nicht gelebt zu haben, nicht den Dingen, nach denen sie sich sehnen, die für sie wesentlich sind, eben die Dinge, über die ich eben gesprochen habe, ja, so das Liebhaben, das Genießen, das Lachen miteinander, ja, das Ehrlichsein, das Emotionalsein, das Im-Moment-Sein. Die Menschen leiden darunter und haben Angst davor, diesen Dingen zu wenig Raum gegeben zu haben, was ja auch grundsätzlich ganz viel so ist eben in westlichen Kulturen, weil wir uns eben so sehr auf die äußeren menschlichen Themen konzentrieren und uns darüber sicher fühlen, ja, wenn wir da eine äußere Stabilität schaffen. Und diese Angst davor, in der Situation, wenn klar ist, das Leben könnte begrenzt sein oder ist ganz sicher nur noch ganz kurz,
ja.
Dieser Lebensphase dann so viel wie möglich Leben und Genuss und Liebe und Lebendigkeit und Freude und Sinn und Essenz zu gestalten, das ist das, was ich als meine Aufgabe betrachte. Mhm. Also wenn ich Menschen in diesen Lebensphasen begleite, egal ob das Kinder und Jugendliche oder Erwachsene oder Senioren sind, und auch völlig unabhängig davon, ob sie es schaffen, dann gesund zu werden oder eben nicht, eigentlich ist es meine Motivation und mein Wunsch zu unterstützen dabei, so viel wie möglich menschlichen Genuss und Freude und Nähe und Liebe, also es klingt immer so pathetisch, aber es ist es einfach, ja. Menschliche Essenz dort stattfinden zu lassen. Das ist das, was mein Wunsch ist.
Mein erster Gedanke, wenn ich mir überlege, ich würde Menschen in dieser Phase begleiten, ja, wäre, ich glaube, ich kann das nicht aushalten, weil so viel Trauer da ist.
Ja.
Weil das, was du jetzt gesagt hast, ist der komplett logische, also da ich glaube, da ist jeder dabei, ja, und kann das komplett nachvollziehen, dass das schön ist und wenn dann gute Emotionen entstehen und so weiter, dann ist das ja was ganz Traumhaftes, logisch. Aber gleichzeitig würde ich mir jetzt denken, ist da ja auch ganz viel Trauer mit dabei.
Absolut, absolut. Und vor allen Dingen ganz viel Angst. Mhm. Ganz viel Angst, die natürlich damit zu tun hat, dass es in unserer Kultur, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ein absolutes Tabuthema ist. Ja?
Ja.
Also die Menschen verdrängen das Thema Tod.
Ja.
Natürlich, weil es so sehr die Trauer in uns berührt und so sehr die Angst berührt, die Hilflosigkeit, das Gefühl von Ohnmacht berührt. Und ein ganz wesentlicher Aspekt, um diese Trauer zu lindern, sag ich mal, ist eben auch das Entängstigen.
Ja.
Also ganz offen darüber zu sprechen, wie sehen denn die Phasen aus bis zum Gehen, wenn es denn darauf hinausläuft, dass jemand geht. Ja? Wie sehen die Phasen aus bis zum Gehen und was passiert denn überhaupt auch danach, soweit wie die Sterbeforschung das eben auch schon erforscht hat oder soweit wie man sagen kann, wie das für den Menschen, der geht, erlebt wird, das Gehen. Ja? Also da zu entängstigen, Angst zu nehmen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, auch die Trauer zu lindern und auch den Angehörigen eben Mut zu machen, nicht jetzt stark sein zu wollen in dieser Phase, sondern eben dazu zu ermutigen, ehrlich zu sein. Also die Gefühle nicht an Trauer oder Verzweiflung oder auch Wut oder Zorn auf die Situation oder so. Ja, hinter Wut und Zorn steckt immer Trauer. Diese ganzen Gefühle nicht zu unterdrücken und sich zusammenzureißen und zu sagen, ich bin jetzt stark für den anderen, ja. Weil damit isoliert sich jeder in sich selber. Ja? Wenn ich mit meinen Gefühlen, die ich unterdrücke, alleine bin und schlucke und irgendwas nach außen gebe, was überhaupt nicht ehrlich gefühlt ist, dann ist im Grunde jeder mit sich einsam und allein. Und es findet gar keine ehrliche Begegnung und ehrliche Nähe statt. Das heißt, um dieses düstere, schwere, gruselige Monster Trauer irgendwie lebbar zu machen, dafür braucht es den Mut, ehrlich alle Gefühle stattfinden zu lassen.
Aha.
Und in dem Moment wird es schon mal viel, viel leichter, in dem Moment, wo gemeinsam geweint wird oder auch ehrlich gesagt wird, ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also dieses Gefühl der Ohnmacht ist auch ein ganz, ganz großer Teil, ja, den ich immer wieder erlebe. Aber natürlich ist es auch so, dass ganz, ganz viele Tränen fließen und dass ganz viele Stunden und Tage und Wochen Trauer, ganz tiefe, verzweifelte Trauer, die uns wund macht, die uns lähmt, stattfindet. Und da einfach für die Menschen da zu sein, manchmal ist es einfach nur das Dasein auch, was möglich ist. Ja? Da braucht es nicht irgendwelche Übungen oder Hilfsmittel oder so. Es ist manchmal einfach nur das Dasein. Das ist das, was ich einfach leben möchte, auch aus meiner Dankbarkeit heraus, für das, dass ich es schaffen durfte, gesund zu werden. Aha. Und es hat für mich was mit Demut zu tun, also Dankbarkeit und Demut dem Leben gegenüber. Ja.
Wie kriegt man das hin? Oder du? Das positiv zu verorten. Weil wenn ich mir das, also ich kann ja da immer nur von mir ausgehen und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum es ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft, aber die Vorstellung sehr häufig, ich keine Ahnung wie oft, ja, aber einfach unnatürlich, was auch immer natürlich bedeutet, ist wieder ein anderes Thema, aber unnatürlich häufig sich dieser Trauer auszusetzen. Ich bin nicht sicher, ob ich das könnte. Und während ich dich angucke, kriege ich Tränen in die Augen. Also wie geht das, dass das nicht negativ in dir bleibt? Jetzt habe ich wieder das Wort negativ so viel benutzt, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich, oder ich spüre es. Weißt du, es macht mich so friedlich innen drin, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Leiden lindern konnte und dass es einen Sinn hat, was ich tue. Es macht mich so friedlich zu wissen, da war jemand nicht einsam. Da war jemand nicht einsam in seiner Verzweiflung. Ja, ja, in den schlimmsten Momenten in meinem Leben war ich einsam und ich habe mir eben damals auch ein Versprechen gegeben. Ja, das hat mir ganz viel Kraft gegeben, mir zu versprechen, wenn ich das schaffe, gesund zu werden, dann bin ich einfach da für die Menschen. Ja. Ich möchte, dass es Menschen gibt, die in solchen Momenten nicht einsam waren. Und das macht friedlich. Ah. Und für mich ist es so, dass es eigentlich für uns Menschen genau darum geht, also dass genau das auch das Lebensziel ist für uns, ja?
Ja.
Zu schaffen, dass wenn ich in den Spiegel schaue und mir selber begegne, einverstanden mit mir zu sein, friedlich mit mir zu sein.
Aha.
Das ist so ein unbeschreiblich glückliches Gefühl, ja?
Aha.
Also glücklich nicht im Sinne von Euphorie, sondern so ein stilles, zärtliches Glück,
aha,
zartes, zärtliches Glück, mit mir im Frieden und einverstanden zu sein. Und das ist das, was ich bekomme, völlig unabhängig davon, wie die Menschen das erleben, ja, mit denen ich dann gemeinsam bin. Das macht für mich Sinn, auf diesen Frieden zuzugehen.
Okay, das ist, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar. So in deiner Erklärung. Verändert das oder hat das, vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das ein Prozess ist oder was abgeschlossen ist, aber hat das deine Ansicht zum Tod verändert?
Absolut. Absolut. Also ich muss gestehen, dass schon als ich mit 18 eben mit dem Thema Tod konfrontiert wurde, so war, dass ich nicht sonderlich am Leben gehangen habe.
Mhm.
Ja, also das Thema Tod war für mich im Grunde nie das Schreckgespenst, was es für viele ist.
Mhm.
Was auch damit zu tun hat, dass ich das Leben immer sehr anstrengend empfunden habe bis damals. Ja, das natürlich. Also ich bin mit mir selber sehr streng gewesen, habe mich wirklich immer angetrieben, Maximales an Leistung zu bringen auch, ja. Darum bin ich auch damals krank geworden, ja, weil der Körper mich eingebremst hat, damit ich so nicht weiter tun kann, mir diese Lieblosigkeit, diese Gnadenlosigkeit mir selbst gegenüber nicht weiterhin antun kann.
Mhm.
Also darum sage ich, das war das größte Geschenk, ja. Mein Körper hat mich eingebremst und mir gezeigt, so funktioniert es nicht mehr.
Mhm.
Nur es war damals wirklich so, dass es für mich sogar attraktiv war, auch ja, Ruhe zu haben oder nicht gesund zu werden. Das hat damals sogar was Attraktives für mich gehabt. Und ich glaube, dass ich damals eben mich so sehr mit diesem oder direkt in die Sterbebegleitung gegangen bin, weil ich einfach mich vorbereiten auch wollte ein Stück weit, ja, weil ich neugierig war, weil ich schauen wollte, wie ist das, wenn ich das erlebe. Also es war nie Schreckgespenst. Und es ist für mich sogar Also das ist es heute nach wie vor nicht so, ja, im Gegenteil. Es ist wirklich so, dass ich es für viele Menschen auch als einen Segen erlebe, gehen zu können.
Ja.
Dabei ist mir natürlich wichtig zu betonen, grundsätzlich denke ich, das, was danach kommt, das kommt für uns alle, ja. Also versuchen wir doch bitte, das Beste daraus zu machen, solange wie wir hier sind. Bitte, und das, so arbeite ich natürlich auch, ja, dass die Menschen einfach mit sich selber ein Stück weit mehr einverstanden sind, friedlicher werden, glücklicher, entspannter werden, sich selbst best friend werden, sage ich immer, ja. Und das Hiersein, also das Leben so weit wie möglich genießen und ja, als sinnvoll und glücklich erleben, weil das, was danach kommt, das kommt sowieso. Also das ist mir wichtig, das zu relativieren. Das ist natürlich nicht erstrebenswert, so schnell wie möglich zu gehen, auch wenn das für mich kein Schreckgespenst ist. Aber was für mich grundsätzlich zum Thema Tod wichtig ist, ist diese Bewusstwerdung anzubieten. Also das sehe ich schon als Teil meiner Aufgabe und meiner Tätigkeit auch an, das Thema aus dem Tabu, aus der Tabuzone herauszuholen und zu entängstigen. Also ich bin immer ganz, ganz glücklich, wenn ich an Schulen eingeladen werde, um eben vor Jugendlichen über meine Tätigkeit zu sprechen, weil da ist es dann eben auch am Anfang so, dass ich eine Befangenheit und eine Beklommenheit erlebe unter den Jugendlichen, die natürlich nicht freiwillig sich dem Thema dann stellen. Und im Laufe des Gesprächs merke, dass sie auftauen, dass sie auch ja wirklich weniger Angst haben davor, sich trauen, mutige Fragen zu stellen. Also dieses Entängstigen, dass es gesellschaftsfähig wird und entängstigt wird, das bedeutet mir ganz viel. Zumal ich denke, dass die Wertschätzung für unsere Lebenszeit und auch den Fokus vom Außen auf ehrliches, emotional und authentisch sein zu lenken, das geht mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben einher. Und das ist für mich, das ist das, was für mich Menschsein und Leben wertvoll macht und ausmacht und sinnvoll macht. Mhm. Und das braucht es ganz viel. Also von daher ist das Thema Leben und Sterben mein absolutes Lieblingsthema natürlich, um in die Wertschätzung dem Leben gegenüber zu kommen.
Ich finde total interessant, dass das, also auf den ersten Blick vielleicht anders, auf den ersten Blick finde ich total spannend oder logisch, dass Tod irgendwie tabu ist, ja, weil es natürlich, ja, wie du schon jetzt ein paar Mal gesagt hast, verschiedenste Emotionen auslöst, denen man sich jetzt nicht unbedingt gerne gegenüber sieht, so vielleicht ausgedrückt. Jetzt ist es aber so, dass es gibt ja einen Haufen Berufsgruppen, die damit täglich zu tun haben. Ja, also das geht im Krankenhaus los, geht bei der Polizei weiter, zur Feuerwehr, also alle Rettungsdienste irgendwie. Dann hat man irgendwie, weiß nicht, jeder Pastor, wie man in Norddeutschland sagt, oder hier Pfarrer, vielleicht noch da, die haben das ganz häufig auf ihrer Agenda. Und es gibt wirklich sehr viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen müssen aus Berufswegen. Und man selber braucht nur die Nachrichten einmal einzuschauen und dann hört man immer absurde Zahlen von sehr vielen Menschen, die warum auch immer gerade gestorben sind. Und trotzdem kriegen wir das irgendwie nicht hin, das sehr mehr oder weniger positiv in unseren Alltag einzubinden oder es zu akzeptieren, dass es Teil von allen ist. Ja, und jetzt muss ich mir einmal zur Seite drehen, das nachlesen. Ich habe das nachgelesen von der Notariatskammer Österreich. Das finde ich ganz spannend. Hat nur jeder fünfte Österreicher ein Testament und jeder 13. eine Patientenverfügung. Was ja die da bleiben, für die wird es sehr schwierig oft. Und das zeigt ja, ich meine nur jeder 13. Ja, das zeigt ja, dass sich eigentlich gar niemand mit seinem Ende auseinandersetzen möchte. Das ist ja irgendwie, und ich glaube von irgendwie, gut, in Österreich ist das Thema Organspende anders, aber in Deutschland braucht man ja den Opt-in, wie man im Marketing sagt, den aktiven. Also es ist ja wirklich merkwürdig, oder? Es ist totaler Alltag, der Tod. Und trotzdem sagen wir alle, nee, mach ich morgen.
Ich glaube, da spielt rein, Also aus ganzheitsmedizinischer oder ganzheitlicher Sicht ist es so, dass wir Menschen uns immer so verhalten oder unsere Entscheidungen dahingehend treffen, dass wir uns maximal in Sicherheit fühlen. Ja? Also solange wie wir Menschen in uns Angst abgespeichert haben, versuchen wir uns immer so zu verhalten, dass wir in Sicherheit sind maximal. Mhm. Und dazu gehört eben auch das Verdrängen von Ängsten, ja, oder von Themen, die uns nicht das Gefühl von Sicherheit geben.
Ja.
Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass eben das Thema verdrängt wird, ja, beiseite geschoben wird. Ich meine, ganz viele Menschen, dazu fällt mir auch das Thema ein, Pension oder in Rente oder Pension zu gehen. Ich erlebe es häufig, dass wenn Menschen, und das ist auch in der Schulmedizin bekannt, dass wenn Menschen in Rente gehen oder in Pension gehen, wie man hier in Österreich sagt, plötzlich in eine gesundheitliche Krise schlittern. Ja, da gibt es dann Herzinfarkte, Schlaganfälle, die ganzen rheumatischen Erkrankungen. Also in dem Moment, wo eigentlich klar ist, dass mein äußerer Lebensinhalt eben die berufliche Thematik wegbricht, werde ich eben auf mich selber zurückgeworfen, ähnlich wie wenn ich eine schwere Diagnose bekomme oder einen anderen Schicksalsschlag erleide. Und in dem Moment, wo ich dann mir bewusst werde, dass eigentlich mein letztes Lebensdrittel beginnt, schlittern die Menschen in eine Krise, ja? Mhm. oder viele Menschen. Da schaffen dann viele Menschen es nicht mehr, sich eben davor zu drücken, sich dem zu stellen, ja, dass mein Leben begrenzt ist. Mhm. Und ich denke, dass die Menschen, ich meine auch das Thema Patientenverfügung, das ist ja ein relativ modernes Thema, ja,
ja.
So, dass das die Menschen sind, die sich dem Thema stellen. Das sind die modern eingestellten Menschen, oder modern ist vielleicht falsch gesagt, aber das sind die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, freiwillig oder auch unfreiwillig, vielleicht angeregt durch irgendwas, was sie im Umfeld erlebt haben oder durch eine Erkrankung eben oder so. Ja.
Ja.
Aber freiwillig stellen sich die wenigsten Menschen dem Thema, das erlebe ich so. Ja.
Mhm.
Also ohne aus irgendeiner Not heraus oder so, ja, stellen sich die wenigsten Menschen dem Thema.
Du hast es vorher schon mal so ganz leicht angesetzt mit dem Thema, dass wenn der Tod irgendwie ins Blickfeld wandert, ja, warum auch immer, dass viele Menschen Dinge bereuen. Ich habe da natürlich so ein bisschen irgendwie nachgelesen und da ist ja recht bekannt, gibt es ein Buch von, ich glaube, einer Sterbebegleiterin, die über das ganz lange gemacht hat oder auch immer noch macht, das weiß ich jetzt nicht genau. Und die hat so 5 Dinge irgendwie rausgearbeitet, die wohl ja gehäuft bereut werden, sage ich jetzt mal so. Ich habe mir das einmal rausgeschrieben, weil ich das einfach grundsätzlich sehr spannend finde. Es ist The Regrets of the Dying, heißt das Buch, auf Englisch erschienen. Gibt es natürlich in der Übersetzung auch. Ich lese das jetzt einfach alles mal vor, das sind 5 einzelne Punkte. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, ein Leben zu führen, das mir selbst treu bleibt und nicht das Leben, das andere von mir erwarten.
Mhm,
ja, da sind wir wieder in dieser Thematik. Ja. Das Äußere ist wahnsinnig wichtig. Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Mhm. Finde ich auch extrem spannend. Ja, eine große Essenz unseres Daseins. Und wir verbringen sehr viel Zeit damit. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken.
Das
hatten wir auch schon kurz. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben.
Mhm.
Und ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.
Genau.
Ja. Ist das was, was du auch so erlebst?
Auf den Punkt gebracht, ganz genau. Ja. Also vom ganzheitlichen Ansatz her ist es eben so, wie ich eben gesagt habe, dass die Menschen, solange wie sie Angst haben, sich versuchen, in Sicherheit zu bringen. Und da spielen eben die äußeren Lebensthemen die Hauptrolle. Ja? Und gerade hier in unserer westlichen Kultur ist es eben so, dass Arbeiten, Leisten, Funktionieren, Geld ranschaffen, Haus bauen, Karriere machen, jung, sportlich, fit, sexy, schlank zu sein, attraktiv zu sein, gebildet zu sein. Das sind so die Werte, ja, die Attribute, die hier in unserer westlichen Kultur einen großen Stellenwert haben. Und damit, dass ich außenorientiert unterwegs bin, ja, und versuche im Außen mein Leben zu gestalten oder mein Glücklichsein, damit entferne ich mich von mir im Grunde, ja, weil ich den mit der Aufmerksamkeit eben nicht auf mich selber und auf meine Gefühle, auf meine ehrlichen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet bin und aus denen heraus agiere oder Entscheidungen treffe, sondern eben meine Aufmerksamkeit auf das Außen lenke und auf das, was von außen mir begegnet, an Erwartungen, Aufgaben, Herausforderungen. Ich reagiere auf das Außen. Und damit mache ich mich eigentlich zur Marionette in meinem Leben und entferne mich von mir immer mehr. Ja? Mhm. Weil ich eben im Außen schaue, was braucht das Leben jetzt, mein äußeres Leben, damit ich mich sicher fühle. Ja? Was kann ich tun, was habe ich zu tun, damit mir ganz viel Achtung und Anerkennung von außen begegnet? Was habe ich mit meinem Körper zu tun, um damit einverstanden sein zu können oder so? Und das ist eigentlich die Ursache für die vielen Erkrankungen, die in unseren Zivilisationsgesellschaften stattfinden auch, ja. Mhm. Dieses, ich entferne mich von mir selber. Andersrum ist die gesunde Haltung oder die wirklich gesündeste menschliche Lebenshaltung aus ganzheitlicher Sicht, wenn ich den Fokus vom Außen eben wegnehme und es schaffe, mich auf mich selber auszurichten. Also die Anker im Außen, ja, viele Menschen erleben das Außen wirklich so als Anker. Wenn ich es schaffe, die Anker im Außen loszulassen und mich auf mich selber ausrichte und schaue in jedem Moment, was ist für mich jetzt in meiner tiefsten gefühlten Ehrlichkeit, völlig unabhängig davon, was ich jemals gelernt habe, was ich gelebt habe, was ist jetzt im Moment für mich das Ehrlichste und das Liebevollste? Und wenn ich genau das tue oder sage oder mich dahingehend entscheide, dann ist das die Haltung der Eigenverantwortung, ja? Und das ist die gesündeste Lebenshaltung, die wir uns überhaupt aneignen können. Und diese Haltung zu lernen, ist eben auch Basis für körperliche Gesundheit. Das ist im Grunde die Basis von Ganzheitsmedizin auch, ja? Mhm. Und diese 5 Punkte, die du angesprochen hast, was die Menschen bereuen, wenn ihnen klar wird, dass ihre Lebenszeit begrenzt ist oder dass sie sterben werden, die drücken genau das aus, ja. Das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit meinen Lieblingsmenschen zusammen zu sein, ehrlich zu sein, im Gefühl zu sein, im Moment zu sein, mit meinen Freunden, mit den Menschen, die zu meinem Leben gehören, zu genießen, ja, nachts Torte zu essen oder Pommes oder Kakao zu trinken oder so, egal wie viel Kalorien das sind oder so. Einfach in jedem Moment wieder auf mein Gefühl zu hören. Das haben ja die meisten von uns leider massiv verlernt. Das ist die gesündeste Haltung und das ist auch das, wonach wir uns sehnen, das, was im Grunde Menschsein ausmacht, ja, und das ist das, was ich vorhin meinte, mit auf uns selber zurückgeworfen werden. Oder eben auch im Frieden mit mir selber sein. Das kann nur im Moment stattfinden. Ja? Das kann nicht mehr in der Vergangenheit stattfinden. In der Vergangenheit haben wir in jedem Moment unser Bestes gegeben. Ja?
Ja.
Wir geben in jedem Moment unser Bestes, unserer Ehrlichkeit gemäß. Und das ist genug. Und wir können nur den Moment gestalten.
Mhm.
Und insofern ist genau das, was du vorgelesen hast, das, was ich immer erlebe, was ich im Grunde durch die Reihe weg immer erlebe, die Menschen sehen sich danach, zurückzugehen in die Einfachheit von Menschsein.
Mhm.
In die Einfachheit, ins einfach Menschsein, in den Moment, in die Natur mit ihren Lieblingsmenschen, ohne funktionieren und leisten zu müssen. Das ist das, wonach sich Menschen im Grunde sehnen und was sich die wenigsten erlauben. Und das ist das, warum ich denke, dass das so wichtig ist, auch dieses Thema zu transportieren und gesellschaftsfähig zu machen, ja, damit die Menschen im Grunde in die Situation kommen, ihre Verantwortung für sich selber zu übernehmen.
Mhm.
Ja, und ihren Anteil auch fürs Gesundwerden übernehmen, weil ich meine, wir leben privilegiert, was die ganze schulmedizinische Thematik anbelangt. Nur ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen wirklich, wenn sie krank sind, ihre Verantwortung an der Tür zum Klinikum abgeben und der Meinung sind, der Arzt trägt dann die Verantwortung dafür, mich gesund zu machen. Das funktioniert nicht. Das ist ein Segen, dass es Ärzte oder überhaupt das Thema Schulmedizin gibt oder auch Alternativmedizin gibt. Aber das kann nur unterstützend sein. Grundsätzlich drückt unser Körper immer aus, wie ich mit mir selber umgehe und wovon ich überzeugt bin im Leben. Mhm. Und wenn ich lieblos mit mir bin, mich selber ausnutze, mich antreibe, streng mit mir bin, Schuldgefühle, Selbstvorwürfe mich plagen, ja, dann ich mit mir selber nicht einverstanden bin, dann kann ich nicht gesund sein. Also dann findet Krieg in mir selber statt. Das ist ja das, was ganz üblich ist. Ich bin zu wenig, ich schaffe zu wenig, ich bin nicht attraktiv genug. Das Vergleichen, das Werten, das Urteilen, das Strampeln, das Hamsterrad, das sind ja ganz übliche Themen mittlerweile. Und da auszubrechen und vielleicht auch freiwillig, nicht erst zu warten auf eine Diagnose, sondern freiwillig zu sagen, wie will ich denn überhaupt mein Leben verbringen? Was macht für mich denn Leben aus? Das ist das, was es braucht, denke ich.
Mhm. Darf ich dazu was sagen? Bitte, bitte. Das ist so viel, dass man das erst, also Mann, ich, ja, ich, bitte.
Also da drängt sich für mich einfach immer das Thema Menschen mit Beeinträchtigung auf, ja. Mhm. Ich tue mich ganz, ganz schwer damit, überhaupt den Begriff so zu nennen, Menschen mit Beeinträchtigung, weil mir in meinem Leben bis jetzt noch nicht ein Mensch ohne Beeinträchtigung begegnet ist. Weil ich davon überzeugt bin, weil Menschen ohne Beeinträchtigung wäre der perfekte Mensch, ja?
Ja.
So, was ist denn der perfekte Mensch? Ist das der intelligente Mensch, der schlanke Mensch, der liebesfähigste Mensch? Wer ist der perfekte Mensch? Und für mich ist jeder Mensch, der Angst hat, der Ehrgeiz lebt, jeder Mensch, der sich selber Druck macht eben, der Panikattacken hat oder der traurig ist, der unsicher ist, jeder Mensch, der sich dick futtert oder dünn hungert, jeder Mensch, der eine Migräne hat oder eine Allergie, jeder Mensch, der unnahbar ist, ja, der wenig Nähe zulässt, selbst das sind alles Beeinträchtigungen, ganz ernste, schwere Beeinträchtigungen, ja. Insofern gibt es für mich gar keine Menschen ohne Beeinträchtigung und ganz im Gegenteil, zu meinem Leben haben schon immer viele sogenannte Menschen mit Beeinträchtigung gehört. Und ich liebe es, also es klingt so ganz, ganz schrecklich, wenn ich sage, ich liebe es, mit sogenannten Menschen mit Beeinträchtigung Zeit zu verbringen oder so zusammen zu sein. Das hat aber damit zu tun, weil sich viele von ihnen sich mir so nah fühlen oder ich mich ihnen so nah fühle, weil ich es ganz oft erlebe, dass diese Menschen genau das sind, was gesundes Menschsein nämlich ausmacht. Ja, also ich möchte das jetzt nicht generalisieren, aber ganz oft ist es so, dass aufgrund ihrer Lebensthematik diese Menschen ehrlich sind, weil einfach der Verstand ausgeschaltet ist. Sie sind ehrlich, sie leben emotional, sie sind ehrlich in ihrem Gefühlsausdruck und sie leben in der Gegenwart. Ja? Mhm. Und diese Werte, also im Moment zu sein, ja, ganz großes, modernes Esoterik-Thema, ja. Mhm. Lebe im Hier und Jetzt, im Moment zu leben, ehrlich zu sein und emotional zu sein, authentisch zu sein. Das ist das, wo viele gut situierte, sogenannte gesunde Erwachsene sich jetzt versuchen, in irgendwelchen Seminaren oder Therapien hinzuentwickeln, ja. Mhm. Das ist das, was gesundes Menschsein ausmacht. Und das erlebe ich ganz oft bei sogenannten Menschen mit Beeinträchtigung.
Ja.
Also das sind für mich die viel gesünderen Menschen oft. Und darum tue ich mich mit dem Begriff so schwer, ja.
Verstehe ich, ja.
Genau, aber diese Menschen sind ganz oft viel, viel näher am gesunden Menschsein und Kinder eben auch, ja. Also ich erlebe es immer wieder in meiner Arbeit als Lebens-, aber auch Sterbebegleiterin, eben wenn klar ist, da wird sich jemand aufs Gehen vorbereiten, erlebe ich so, dass die Kinder sich viel leichter tun, damit das anzunehmen, weil sie eben noch so wenig im Verstand sind und viel näher am Gefühl.
Das ist spannend. Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über das Thema Tod geredet und schon aber auch ein bisschen eher aus der Perspektive der Person, die sterben wird. Jetzt gibt es ja, wenn man das Glück hat, liebe Menschen um sich rum zu haben, Menschen, die noch da bleiben. Wie ist da deine Erfahrung? Ist das so, dass, Also wie, ich habe da so verschiedene Fragen im Kopf, die wahrscheinlich sehr groß sind. Aber wie wichtig ist irgendwie Abschied nehmen? Wie wichtig ist Trauer? Wie wichtig ist so diese letzte Zeit für die, die bleiben? Noch.
Diese letzte Zeit ist für die, die bleiben, essentiell wichtig. Mhm. Und ja, das ist ein großes Thema, dass ich, oder in meiner Arbeit ist es ein ganz großes Thema, auch allen Angehörigen oft radikal bewusst zu machen, dass jetzt diese Zeit miteinander stattzufinden hat. Ja? Mhm. Also dass eben Dinge wie, ich kann meine Kollegen nicht im Stich lassen, ich habe arbeiten zu gehen oder das Kind hat doch zur Schule zu gehen oder so, ja. Also das Geschwisterkind oder das Kind von einer Mama oder einem Papa, der sich aufs Gehen vorbereitet oder so, dass das völlig belanglos ist, ja. Dass diese Momente einfach Priorität haben oder diese Zeit, diese letzte Phase Priorität hat und dass es wirklich notwendig ist, sich dem zu stellen, auch dem Thema Abschied Platz zu geben. Mhm. Ich erlebe es ganz oft, dass gerade wenn sich ein Elternteil verabschiedet oder wenn sich ein Kind verabschiedet, dass dann die Angehörigen sagen, sie schaffen das nicht. Ja, sie schaffen es nicht, sich zu verabschieden. Oder glauben, dass es traumatisierend wäre für die Kinder, sich von ihrer Mama zu verabschieden oder so. Mhm. Und da ist es für mich wirklich ganz konzentriert wichtig, dabei zu begleiten, diesen Abschied zu begleiten eben, ja, und den auch stattfinden zu lassen. Für alle Beteiligten. Also für, wenn jetzt zum Beispiel eine Mama geht, für die Mama ist es ganz wichtig, sich von ihren Kindern zu verabschieden, auch von den Kindern das okay zu bekommen. Mama, es ist okay, dass du gehst, wir schaffen das schon. Und auch für die Kinder natürlich, ja, sich zu verabschieden. Zu mir kommen teilweise Menschen im Alter von 50, 60, 70 Jahren, die bis heute im Schock stecken, ja, oder trauern oder nicht wirklich grundsätzlich gesund werden können, weil sie das Thema mitschleppen, dass sie sich nicht verabschiedet haben von einem Angehörigen, ja. Mhm. Von ihrem Papa, von ihrer Mama, von einem Bruder oder wie auch immer. Also dieses Thema, sich nicht verabschiedet zu haben, ist traumatisch. Mhm. Ja? Es ist auch ganz oft traumatisch, wenn zum Beispiel gibt es das ganz oft, dass Angehörige auf dem Weg waren zum Elternteil, um sich zu verabschieden und dann in Anführungsstrichen zu spät gekommen sind.
Ja.
Ja? Oder wochenlang sitzt man am Bett des Angehörigen, der sich auf Sterben vorbereitet und dann geht man nur einmal duschen nach Hause oder schläft einmal wieder aus oder geht gerade zur Toilette mal eben und in dem Moment atmet der Angehörige aus oder so, ja?
Ja.
Das ist für viele Menschen ganz, ganz traumatisierend wirklich, weil sie wirklich das Gefühl von Versagen haben auch, ja? Mhm. Oder das Gefühl haben, versagt zu haben. Und da sind dann Gespräche ganz wichtig, dahingehend eben zu erklären, dass man aus ganzheitsmedizinischer Sicht weiß, dass der Mensch, der stirbt, diesen Moment selber entscheidet, wann er geht.
Aha.
Dass das nicht irgendwie Gott gegeben ist, dass es da eine Macht gibt, die sagt, tut mir leid, du hast dich zwar bemüht und bist jetzt im Auto mit 180 km/h über die Straße geprescht und wolltest noch pünktlich sein und Gott hat gesagt, ja, tut mir leid, Pech gehabt, dafür strafe ich dich jetzt, du bist nicht eher da gewesen, du verpasst das jetzt oder so, sondern das weiß man in der Ganzheitsmedizin, dass der Mensch den Moment, wo er ausatmet, selber entscheidet. Und es hat dann einfach auch oft was mit Sanftheit zu tun, ja, mit dem, dass der Mensch, der geht, es seinen Angehörigen nicht zumuten möchte, in dem Moment dabei zu sein zum Beispiel, ja. Mhm. Und dieser Moment, also über diesen Moment des Gehens, den aufzuarbeiten und zu verarbeiten, das ist eben etwas, was auch ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit ist, das zu besprechen und zu erarbeiten, warum hat es in der Form stattgefunden, wie es stattgefunden hat, um es wirklich verarbeiten zu können, weil das eben ganz individuell und persönlich einzigartig stattfindet, aber im Grunde immer nachvollziehbar ist. Also wenn man dann die Gesamtsituation anschaut, ist es immer nachzuvollziehen und zu verstehen. Und dieses Verstehen des Prozesses und des Moments, wenn jemand geht, das verstehen und nachvollziehen zu können, das macht es friedlich. Mhm.
Jetzt haben wir recht häufig das Bild gezeichnet, eines langsamen Sterbeprozesses, ja, wie auch immer, aber also kein plötzlicher, unerwarteter Tod, ja, dass man irgendwie Zeit hat, ob man jetzt sich die Zeit dann nimmt und Urlaub nimmt, weil ich glaube, in Österreich bekommt man einen Tag Urlaub oder zwei Tage Urlaub nach dem Tod.
Ja, ganz nicht vorher. Genau, was eh ein Witz ist.
Ja, es ist ja etwas lächerlich. Das heißt, ich muss jetzt meinen Jahresurlaub nehmen, muss, um dabei sein zu können. Wenn wir jetzt das plötzliche Todes, den plötzlichen Tod mit da reinbinden, erlebst du das als schwieriger für Menschen, wenn, ich meine, man hat natürlich immer dieses für mich gefühlte, viel schlimmere Aspekt biologisch gesehen, wenn Eltern Kinder beerdigen müssen, was ja so rum nicht unbedingt vorgesehen ist. Aber ist das schlimmer in der Verarbeitung, als wenn man dabei sein kann? Oder ist das zu pauschal?
Nein, das ist gar nicht so pauschal. Ich erlebe es grundsätzlich so, dass dieser plötzliche, unerwartete Schock immer viel, viel schwieriger ist für die Angehörigen. Mhm. Absolut, weil eben so schwer und belastend und zehrend wirklich auch für viele, viele Menschen die Begleitung ist, wenn eben es ein Prozess ist, ein langer, langfristiger Prozess ist, aber die Auseinandersetzung ist möglich damit, ja. Mhm. Wenn ein Mensch plötzlich stirbt, erlebe ich so, dass es eben ein plötzlicher Schock ist für die Angehörigen, und Schock ist immer ein Stück weit betäubt sein, ist was Lähmendes, also ich bin in einer Starre, ja, wo ich auch schwerer Zugang zu meinen Gefühlen habe, weil ich eben betäubt bin. Das Problem ist dann auch, dass Angehörige dann vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren aus dieser Schockstarre wieder herauskommen und dann erst die Trauerphasen einsetzen, ja, wo das Umfeld dann schon erwartet, na, jetzt ist es ein Jahr oder zwei Jahre vorbei, jetzt hat es dir aber gut zu gehen. Ja? Also das ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema, dass unsere Gesellschaft grundsätzlich erwartet, ohne pauschalisieren zu wollen, am Anfang nach dem Tod eines Angehörigen hat es am schlimmsten zu sein und dann hat es kontinuierlich besser zu werden, ja? Was ja überhaupt nicht so ist.
Ja, so, du darfst am zweiten Tag nicht lachen, aber am 100. musst du.
Genau, ja. So, sondern es ist eben so, dass viele Angehörige im Schock, auch nach langfristiger Begleitung, in diesem Schock erstmal funktionieren, ohne weiteres, ja, Begräbnis und so weiter auf den Weg bringen, organisieren, ihren Alltag meistern, und dann irgendwann, wenn diese Betäubung, diese Schockstarre nachlässt, wir uns wieder deutlicher spüren, dann im Grunde erst der Absturz kommt, ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema, aber grundsätzlich erlebe ich so, wie du es auch angesprochen hast, dass ein plötzlicher Verlust immer viel, viel schwieriger zu verarbeiten ist.
Gibt es da pauschale Tipps oder ist es höchst individuell?
Also in dem Moment, wo ich mich auf das Gehen eines Angehörigen vorbereiten kann, ist es grundsätzlich wichtig, dass ganz, ganz viel Gespräch stattfindet, Begegnung miteinander stattfindet, ja, um eben zu erzählen, was alle Beteiligten fühlen, um miteinander zu weinen, zu lachen, vorzubereiten und so weiter. Auch vielleicht Konflikte aus dem Weg zu räumen, ja, einander zu vergeben, was vielleicht noch unterschwellig da war oder so, ja. Also ja, wirklich das Miteinander so friedlich wie möglich werden zu lassen, vielleicht auch. Das ist ganz was grundsätzlich Wichtiges. Und um auf die Frage zurückzukommen, wenn jetzt jemand plötzlich geht, dann ist ja ganz, also die Verzweiflung groß oder der Schock ganz groß, weil man eben das Gefühl hat, der Verstorbene ist weg. Ich kann gar nicht mehr mich entschuldigen oder die Dinge, die ich vielleicht nie ausgesprochen habe, sagen. Ich kann nicht mehr Danke sagen. Ich kann nicht mehr sagen, ich habe dich lieb oder du bedeutest mir so viel oder so. Ja, also und diese Situation, ja, oder dieses Gefühl, der andere ist plötzlich nicht mehr existent und ich kann das nicht mehr tun,
ja.
Dem versuche ich dann entgegenzuwirken in dahingehend, dass ich das erarbeite und ermutige dafür oder dazu, sehr wohl diese Dinge emotional stattfinden zu lassen. Also trotzdem vielleicht, also ich meine, das ist meine ganz persönliche Überzeugung und Lebenshaltung. Ich bin davon überzeugt, dass in unserem Körper eine Seele wohnt, die dann zwar den Körper verlässt, aber trotzdem existent ist. So, was natürlich meine ganz persönliche Überzeugung ist. Aber dann zum Beispiel zu sagen, ich stelle jetzt das Foto von meinem Papa vor mich hin und stell mir vor, in Anführungsstrichen vielleicht, ja, er ist da und ich rede mit ihm, ja, oder wir reden jetzt gemeinsam über ihn und erzählen oder erinnern uns daran, was da besonders schön, was da besonders lustig mit ihm, was sind Momente, die ich nie mit ihm vergessen werde, was hätte ich ihm noch sagen wollen, das sage ich ihm jetzt einfach auch, ja. Also, dass diese Begegnungen, die in der Vorbereitungsphase möglich sind oder stattfinden und wertvoll sind, die versuche ich auch in so einer Situation zu ebnen.
Dass man das trotzdem, auch wenn es nicht mehr ganz geht, stattfinden lässt.
Genau, genau, ja. Also das ist auch dann möglich und das wirkt trotzdem in uns auch, ja. Das wirkt trotzdem in uns auch körperlich, das erlebe ich ganz klar und erlebe ich auch wirklich als heilsam.
Mhm.
Ja, genau. Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man kann es persönlich besprechen mit anderen Angehörigen oder auch wirklich an den Verstorbenen gerichtet. Es ist auch möglich, Briefe zu schreiben an den Verstorbenen. Ja, das ist etwas, was ganz, ganz oft für Kinder, die einen Elternteil zum Beispiel oder eine Großmutter oder so beerdigen oder ein Geschwisterkind verabschieden, erlebe ich es als ganz hilfreich, wenn dann so ehrlich wie möglich Briefe geschrieben werden für den anderen, ja. Und dann kann man zum Beispiel diese Briefe oder Geschenke, auch wenn jetzt zum Beispiel die Oma verbrannt wird, in die Urnenkapsel mitgeben oder so, ja, dass die Briefe wirklich auch mitgegeben werden als Ritual. Ich habe vor kurzem eine Doku gesehen über ein Bestattungsinstitut in Norddeutschland, wo ein junger Mann wirklich auch eben eine andere Kultur des Sterbens ebnen möchte und dann auch anbietet, dass die Angehörigen die Urne selber gestalten. Ja, er hat dann das Beispiel gebracht, dass ein Kind, was seine Mama verabschiedet hat, da war die Urne zu sehen, die dann auch mit Schokobons beklebt war, weil die Mama eben gerne Schokobons gegessen hat und so weiter. Ja, also, und das erlebe ich auch ganz oft seit Jahrzehnten, dass die Sarggestaltung, die Urnengestaltung bis hin zur Grabsteingestaltung auch, ja, dass das einfach ganz, ganz individuell und persönlich stattfindet. Und was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist die Beziehung zu dem Angehörigen, also die Liebesbeziehung, der Raum zu geben, ja, wenn es zum Beispiel noch Konflikte gab oder auch einfach nur, um die Liebe erlebbar zu machen, dahingehend zu begleiten und zu unterstützen, dass die Liebe nicht abrupt beendet ist, sondern ganz im Gegenteil mehr denn je Raum bekommen kann. Dafür, das sind so die Dinge, die wertvoll sind, vor allem, wenn der Mensch plötzlich gegangen ist, aber im Grunde grundsätzlich immer.
Ist es so, dass der Tod immer nur negativ ist?
Ich möchte den Tod nicht schönreden oder so.
Aha.
Ich glaube, ich habe es niemals eigentlich erlebt, dass jemand gegangen ist, ohne dass es wehgetan hat.
Aha.
Ohne dass Tränen geflossen sind. Aber ich erlebe es viel, viel mehr so, dass der Tod ein großer Schatz wird. Ja? Also ein ganz, ganz großer Schatz werden kann. Oder das Begleiten von einem Angehörigen. Bei allem Schmerz natürlich. Ja? Also das, wie gesagt, das möchte ich nicht irgendwie klein oder schönreden oder so. Aber bei allem Schmerz erlebe ich so, dass ein bewusstes Begleiten oder Erleben eben in ganz, ganz tiefen Gefühlen, ja, in dieser menschlichen Essenz, von der ich ab und zu gesprochen habe,
ja,
in ganz, ganz tiefer Liebe, dass das ein ganz großer Schatz ist für die Menschen, die ich begleiten darf und ihre Angehörigen. Und es ist auch so, dass ich immer noch mit ganz vielen Menschen oder Familien Jahre, oft Jahrzehnte im Nachhinein im Kontakt bin, ja.
Mhm.
Wo wir eben gemeinsam einen Angehörigen begleitet haben. Egal, ob das Kinder sind, wo ich einen Elternteil begleitet habe, oder Familien, wo wir ein Kind gemeinsam begleitet haben, weil diese extrem, also in dieser extremen Situation, das ist, glaube ich, das Intimste, was überhaupt stattfinden kann, was wir mit irgendjemandem teilen können, dort sein zu dürfen, dieses Vertrauen, was mir da entgegengebracht wird, das ist für mich was ganz, ganz Kostbares. Und da wächst man so zusammen. Das ist wirklich, ich vergleiche das manchmal damit, wie, so stelle ich mir das vor, wenn Soldaten gemeinsam im Krieg waren und sich gegenseitig das Leben gerettet haben oder so. Ja, das verbindet so, das schweißt so zusammen. Das kann man, glaube ich, so über, also mit normalen Freundschaften oder so gar nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Ebene, wenn man diesen Weg gemeinsam geht. Und da, wenn ich eben jetzt im Kontakt bin mit Familien oder den Jugendlichen, wo wir die Mama oder den Papa gemeinsam begleitet haben oder so, da begegnet mir das immer wieder, dass es ein ganz, ganz großer Schatz ist, dass es eine Kostbarkeit ist. Und dieser Schatz, der bleibt. Das ist nichts Kurzlebiges, was mir verloren geht oder so, sondern der bleibt in mir. Insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, ob Tod immer negativ ist, im Gegenteil, ich erlebe es niemals negativ.
Mhm.
Klar, schmerzhaft, traurig, fordernd, ja. Es ist und bleibt eine extreme Erfahrung, auch für Einsatzkräfte, die du vorhin angesprochen hast. Also ja, ich arbeite auch oft mit Menschen, die eben auch mit dem Thema Tod zu tun haben und damit aber natürlich auch gefordert sind, oft überfordert sind. Ja, gerade wenn eben, also es kommen viele Polizisten zu mir oder Sanitäter oder auch teilweise Ärzte, Krankenschwestern oder so. Es berührt uns extrem. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich sowieso auf dem Weg dahin sind, dieser menschlichen Essenz immer mehr Raum zu geben. Und diese Sensibilität und diese Zartheit, die wir im Grunde alle in uns haben, uns der zu nähern und der immer mehr Raum auch im Alltag zu geben, ich glaube, dass das der Weg ist, der vielen von uns jetzt bevorsteht. Und das ist ein ganz, ganz, das ist eigentlich für mich der eigentliche Weg ins Menschsein.
Hm.
Ein lieber Freund von mir hat mal den Satz gesagt, in Bezug auf das Sterben, dass das der Prozess ist, unsere Geburt zu vollenden. Also eigentlich werden wir zweimal geboren. Und für mich ist das unser Lebensweg eigentlich ein immerwährender Prozess, wirklich immer mehr als der Mensch, der wir sind, geboren zu werden. Ja, die Geburt, die hört eigentlich für mich erst vielleicht mit dem Sterben dann auf, weil wir eben zu lernen haben, meiner Meinung nach, immer mehr in dieser Essenz stattzufinden, auch im Außen. Also die Brücke zu bauen zwischen dem, was in uns stattfindet, an ehrlichen Gefühlen, Wünschen, Sehnsüchten, Bedürfnissen und mit was auch an Potenzial, an Liebespotenzial ja, in uns steckt. Und damit nach außen zu gehen, das zu verwirklichen, dem eine Gestalt zu geben im Außen, das ist, glaube ich, das, was die Lebensaufgabe von uns allen ist. Ja? So das, das Liebevolle, das echt Menschliche in uns, dem eine Gestalt zu geben. Bei uns am Badhaus steht der Satz, das Zitat von Mahatma Gandhi, sei die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und das ist so mein Lebensmotto, weil im Grunde geht es darum, genau das, wonach wir uns alle sehen, wie wir uns das Menschsein wünschen, wie wir uns menschliche Begegnungen wünschen, unseren Alltag wünschen, ja, das einfach zu kreieren im Alltag. Ja, und nicht diesen Spagat zu leben, 70% meiner Lebenszeit findet im Arbeitsalltag, wo ich mich wegbeame statt und 10% dann vielleicht noch im Schlafen, dann bleiben mir vielleicht noch ein paar Tage, wo wirklich ich stattfinde, sondern das Ganze umzukehren und mir eigenverantwortlich mein Leben so zu gestalten, dass ich mich damit identifiziere und wenn ich morgens aufwache, einfach mich auf den Tag freue und auf die Menschen, denen ich begegne. Und dafür habe ich einfach den Anfang zu machen, dafür habe ich die Ursache zu sein, ehrlich, emotional zu sein, meinem Gegenüber mich ganz unverblümt anzubieten, damit er sich auch vielleicht traut, ehrlich und emotional zu sein. Ja, das ist das für mich, was es im Grunde ausmacht.
Jetzt ist es so, also ich weiß nicht, ob das echte Wahrheit ist, gefühlte Wahrheit, dass wir in einer recht individualisierten Welt leben. Ja, es geht sehr viel ums Ich. Und wie komme ich weiter? Ja, und wie schaffe ich es mir, den Porsche zu kaufen, um in dieser Metapher zu bleiben? Und ich habe ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder in einem Podcast gehört habe, ich fand den Satz sehr spannend zu sagen, dass der Tod als fundamentale Fremdbestimmung. Ich fand es total interessant, diesen Gedanken irgendwie zuzulassen, zu sagen, okay, ich habe ja irgendwie, ich lebe, ich habe, wenn ich es irgendwann schaffe, ein gewisses Alter zu erreichen, eine Selbstbestimmung, ja, irgendwie in Abnabelung der Eltern und so weiter, dass man ja alle Möglichkeiten hat, theoretisch, ja, sich immer individuell, ist klar, wie wird man geboren und so weiter und wo und mit welchem Hintergrund, aber trotzdem kann ich auf eine Art und Weise machen, was ich möchte. Neben aller gesellschaftlichen Zwänge und so weiter. Ich habe jetzt hier 1000 Einschränkungen und so weiter, ja. Aber der Tod ist halt nun mal irgendwie absolut unausweichlich. Und wir haben da jetzt schon ein paar Mal oder es immer wieder kommt es raus, dass wir das eigentlich negieren und nicht wahrhaben wollen und uns damit nicht auseinandersetzen. Wie schaffe ich das denn, das positiv in mein Leben zu integrieren? Und zu sagen, hey, ich bin hier nur Zeitraum X. Und wahrscheinlich ist es ganz gut, dass ich nicht weiß, was X ist als finaler Zeitraum. Diese Akzeptanz dem gegenüber, ohne damit jetzt direkt konfrontiert zu sein, das ist vielleicht ein wichtiger Zusatz. Mhm. Na, also ohne, dass ich das Drama-Erlebnis habe, das kennen, glaube ich, ganz viele, das weiß ich nicht, irgendeine Krebsdiagnose im Bekanntenkreis, ob jetzt nah oder fern, aber ich glaube, wenn man das selber kennt und mit Menschen drüber redet, dann kennt jeder irgendjemanden, der an einem Krebsleiden gestorben ist oder das gerade hat, damit zu kämpfen hat und so weiter. Wie schaffe ich das, mich da ein bisschen sensibler zu gestalten für?
Also ich habe ganz oft auch Begleitungen, Sterbebegleitungen erleben dürfen, die relativ, relativ leicht waren. Ja? Die relativ friedlich waren. Und das waren die Momente, wo ich Menschen und ihre Familien oder Angehörigen begleiten durfte, die mit ihrem Leben und mit sich selber friedlich waren. Ja. Ja? Also wo es einfach kein Hadern mehr mit dem Moment gab. Natürlich waren das oft Menschen, die 80, 85 oder älter waren auch. Ja? Mhm. Also das, was du eben gesagt hast, dass wir in einer recht oder immer mehr individualisiert ausgerichteten Gesellschaft leben. Mhm. Ja, ich erlebe das auch so, dass das immer mehr wird. wenn ich mit den Menschen darüber spreche, dass die gesündeste Haltung die ist, dass ich den Fokus vom Außen wegnehme, mich auf mich selber ausrichte und in jedem Moment schaue, was ist für mich das Ehrlichste und Liebevollste. Und genau das tue, unabhängig davon, was im Außen stattfindet, dann bekomme ich also fast so 95% die Reaktion, das kann ich doch nicht machen, dann bin ich ja der größte Egoist. Mhm. Ja? Und ist es mir wichtig, den Unterschied zwischen Egoismus und Eigenverantwortung zu erklären. Weil wenn ich in diese Haltung hineinwachse, dass ich mich auf mich selber ausrichte und in jedem Moment schaue, was ist für mich jetzt das Ehrlichste und Liebevollste, und genau das tue ich oder so entscheide ich mich, diese Haltung der Eigenverantwortung, ja, das ist die Haltung, in der ich mir selber immer näher komme. Und dann ist es automatisch so, weil ich mir selber immer näher komme, dass sich für mich auch die anderen Menschen immer näher anfühlen. Ja? Weil es gemäß dem ganzheitlichen Ansatz so ist, ich kann die anderen Menschen nur so nah fühlen, wie ich mir selber bin. Und wenn ich mich jetzt im Außen verzettel und immer mehr von mir weggehe, dann erlebe ich auch in diesem Hamsterrad mich sehr einsam und die anderen Menschen auch nicht wirklich nah, in wirklich menschlicher Essenz. Ja? Das heißt, je mehr ich mich auf mich selber ausrichte und mir näher komme, desto mehr Nähe fühle ich auch zu den anderen Menschen. Je friedlicher ich mit mir selber bin und eben endlich mich versorge, in dem, wonach ich mich sehne, meine Bedürfnisse als erstes erfülle, ja, je glücklicher bin ich, je besser geht's mir und je friedlicher bin ich und so nah, wie ich mir bin, fühle ich dann eben auch die anderen. Das heißt, das Leben ist so genial eingerichtet, dass es automatisch in Anführungsstrichen so ist, wenn ich mich auf mich selber ausrichte und meinen persönlichen Weg gehe und nicht mehr versuche, meinetwegen den Erwartungshaltungen der anderen gerecht zu werden, dann fühlen sich auch die anderen Menschen mir näher,
ja,
und ich mich ihnen näher und gesundes menschliches Miteinander wird geebnet. Ja? Mhm. Also diese Freiwilligkeit, in der dann alle immer mehr unterwegs sind, ja, frei von Druck, Erwartungen, Enttäuschungen und so weiter, das ist die gesunde Haltung, das gesunde menschliche Miteinander, auf das wir zugehen. Und es ist dann eben nicht so, dass es die Gesellschaft voller Egoisten gibt, ja, und jeder nur irgendwie im Alleingang unterwegs ist, sondern je mehr ich mich spüre und fühle, desto empathischer bin ich auch.
Mhm.
Ja, also einher geht damit dann, dass in Relation zu meinem Gesund- und Friedlichsein auch meine Liebe wirklich für meine Nächsten, für die Menschen an sich wächst.
Mhm.
Ja, und das habe ich selber erlebt und das erlebe ich auch bei meinen Mitmenschen, dass je gesünder, friedlicher sie mit sich selber sind, je näher sie sich selber sind, desto mehr Liebesfähigkeit für andere Menschen ist auch da. Mhm. Das heißt, im Egoismus benutze ich eigentlich die anderen Menschen für mein Drama. Also Egoismus heißt, ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio, weil wenn ich sportlich und attraktiv bin, dann mögen mich die anderen. Ja, dann benutze ich eigentlich die anderen für mein Gefühl, ich bin nicht gut genug, wie ich bin, egal wie viel Kilo ich auf der Waage habe oder so. Das ist Ego, wenn ich die anderen für mein Drama benutze. Und Eigenverantwortung heißt, ich gestehe mir meine ehrlichen Gefühle ein und ich gehe auf mein Glücklichsein zu. Ich entfalte mein Potenzial, ich lebe meine Lebensthemen, meine Berufung, meine Aufgaben. Und dann sind mir auch die Menschen nah, die mir wirklich nah sind. Mhm. Das heißt, es gibt einen ganz sensiblen Unterschied zwischen Egoismus und Eigenverantwortung.
Mhm. Okay.
Ich habe jetzt eigentlich deine Frage vergessen.
Ja, meine Frage war ja ein bisschen komplizierter, aber die ging ja in die Richtung zu sagen, hey, wie kriege ich das hin, eine gewisse Akzeptanz dem Tod gegenüber aufzubauen, ach so, ohne das Schockerlebnis zu haben, mhm, oder den akuten, mhm, Tod vor mir. So, klingt jetzt komisch, mhm, aber
ich weiß nicht, ob du das jetzt in der Runde einbringen möchtest. In dem Moment, wo wir so bewusst sind, dass uns die Zusammenhänge klar sind, ja, zwischen dem, was in meinem Körper stattfindet und dem, was im Außen stattfindet. In dem Moment, wenn ich die Zusammenhänge verstehe und auch verstehe, dass ich die Ursache bin für mein körperliches Geschehen und für meine Lebensumstände und auch die Einflussnahmemöglichkeiten habe, ja, in dem Moment gehe ich immer weiter raus aus der Ohnmacht, aus dem Ausgeliefertsein und werde immer mehr zum eigenen Regisseur meines Lebens, zum eigenen Gestalter, zum bewussten Gestalter.
Ja.
Und in dem Moment bin ich immer friedlicher mit dem, auch was geschieht
und
fühle mich eben nicht mehr als Opfer, sondern wirklich als derjenige oder diejenige, die das Ganze kreiert. Und das macht es leichter.
Okay. Jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich. Die erste, und du hast sie schon eigentlich ein paar Mal in die Richtung beantwortet, ich stelle sie aber noch mal ganz konkret. Was ist dein Sinn des Lebens?
Also wenn du mich fragst, was für mich persönlich der Sinn des Lebens ist, möchte ich noch mal ganz kurz ausholen. Es gab einen Moment, da war ich so 22 etwa, da war ich an einem Punkt angelangt, da wollte ich nicht mehr leben und da hat sich alles ganz, ganz grausam für mich angefühlt und es war für mich ein Schlüsselmoment oder ein Wendepunkt in meinem Leben und ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich mich jetzt doch überwinde oder dafür entscheide, meinen Lebensweg zu meistern und mich meinen Aufgaben zu stellen, dann möchte ich aber bitte verstehen, warum so viel Leiden stattfindet, warum so viele Menschen leiden und wie der Weg dahin ist, eben angst- und leidfrei zu werden, ja, oder in einem Leben anzukommen, wo ich wirklich sagen kann, ich bin gesund, ich bin glücklich, ich feiere das Leben, ich liebe die Menschen. Und auf diesem oder in diesem Prozess zu sein, eben dahin meinen kleinen Miniteil der Verantwortung zu leben und dem gerecht zu werden, das Leiden und die Angst zu verringern und andersrum gesundem Menschsein, dem Glücklichsein mehr Raum zu geben oder Menschen vielleicht nur ein ganz klein bisschen an die Hand nehmen zu können und sie mitzunehmen in Humor, in Lebensfreude, ja, mit sich selber im Frieden und einverstanden sein. Das ist für mich der Sinn meines persönlichen Lebens. Natürlich in erster Linie selber dort anzukommen, in diesem Frieden, in meiner Lebendigkeit auch, ja, auch immer unbegrenzter ehrlich zu sein und emotional zu sein. Da fällt mir ein Satz ein, den meine Schwester manchmal sagt, Anja, du tust manchmal so, als ob du echt ein Happen blöd bist. So. Und da weiß ich genau, was sie meint. Also einfach zu blödeln wirklich, ja, auch egal in welcher Situation wir sind, dem Humor der Lebensfreude mehr Raum zu geben und das Leben leicht zu nehmen, mich nicht mehr zu verstecken, sondern wirklich einfach Anja zu sein. Einfach Anja zu sein und anderen Menschen zu ermutigen, einfach auch sie selber zu sein. Das ist für mich das Allergrößte.
Okay, schön. Danke für die Ausführung. Jetzt kommt die letzte Frage. Und die letzte Frage ist immer eine Frage von meinem vorherigen Gast.
Wow.
Der vorherige oder also der oder die dürfen eine Frage formulieren, ohne zu wissen, wer folgt. Wichtiger Zusatz, glaube ich. Und die letzte Frage ist von Daniel Pfeifenberger. Der ist Imkermeister und betreibt den Verein und ist Gründer des Vereins Bienenlieb in Salzburg. Die machen Honig. Gute Folge übrigens, kleiner Werbeeinblock. Und der hat die Frage gestellt, was möchtest du der nächsten Generation hinterlassen?
Ist das eine schöne Frage? Also der nächsten Generation und vor allem jedem ganz individuellen Menschenkind, wenn ich das so nennen darf, was auf dieser Erde landet, möchte ich hinterlassen, dass es ausreichend Unterstützung vorfindet, um in der Liebe und in dem Frieden für sich selber anzukommen und auch in ganz bewusster Achtsamkeit und Liebe für unsere Erde, für Mutter Erde. Das ist so viel, weil es ist so viel möglich.
Das ist auch keine kleine Frage. Mhm. Also umso spannender ist, wie sich das dann ergibt.
Ja.
Diese Frage dann auch an dich zu stellen, ist ja dann auch nochmal was Besonderes. Ja. Super. Daniel, danke.
Danke dir.
Liebe Anja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dieses für mich recht intensive Gespräch, muss ich sagen. Aber sehr schön. Aber, jetzt das Aber streiche ich. Sehr schön und intensiv. Das, glaube ich, geht miteinander einher. Für deine Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen hattet schöne anderthalb Stunden und habt was gelernt und fühlt mal ein bisschen in euch hinein, wie es euch geht mit dem Gedanken, eure Lebenszeit so sinnvoll und liebevoll wie möglich zu erleben. Mich hat das sehr begeistert. Das finde ich schön und ist ein gutes, ja, ein guter Satz, den man sich mitnehmen kann, finde ich. Und dir nochmal danke, und wenn ihr mal in Leogang seid, schaut mal ins Badhaus. Es ist ein sehenswerter Ort. Mindestens mal das und noch viel mehr.
Henrik, auch ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken für diese wunderbare Begegnung. Wenn ich euch allen da draußen das sagen darf, der Henrik ist auf das Haus zugekommen und hat, also ist mit offenen Armen auf das Haus zugekommen und hat mich umarmt. Und da ist mir schon das Herz übergelaufen, muss ich gestehen. Mir bedeutet es ganz, ganz viel, dich auch in deinem Berührtsein erlebt zu haben und zu erleben. Und diese ehrliche Begegnung mit dir, die ist für mich ein ganz, ganz kostbarer Schatz. Und ich freue mich jetzt schon auf unser Wiedersehen. Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Danke ganz herzlich dafür, dass ich dieses vielleicht schwierige, sensible Thema teilen durfte mit dir. Für deine Offenheit danke. Und ja, die Türen des Badhauses stehen allen offen. Ganz herzlichen Dank an euch alle.
Es bleibt ein großes Danke und offene Arme. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.